Dankeschön, danke auch an die Band, dass ihr uns gedient habt. Was bringt's? Das bringt so unsere Serie, Markus hat es gesagt. Ich habe heute ein schwieriges Thema mitgebracht und ich werde es gleich sagen, über was wir reden. Und wenn du für dich heute sagst, hey, das ist einfach, ich bin nicht in der Lage, darüber nachzudenken, dann fühl dich bitte gleich frei, aufzustehen, eine halbe Stunde Gebetsspaziergang zu machen, dann wieder hier zu sein. Das ist heute völlig in Ordnung. Ich glaube nicht, dass meine Predigt schlecht wird, aber vielleicht ist das Thema einfach nicht für dich dran heute. So, die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist Tod und Ewigkeit. So, jetzt ist raus. Darüber werden wir reden. So, ich fange mal an und du hast einfach ein bisschen Zeit, dich zu entscheiden, ob das heute für dich ein Thema ist, mit dem du schwanger gehen möchtest, eine halbe Stunde oder nicht. Persönlich bin ich bisher um tatsächlich so dramatische Unfälle und Unglücke in meinem persönlichen Umfeld so drumherum gekommen. Da ist keiner irgendwie in einem Flugzeugcrash verunglückt oder irgendwie so Sachen. Und trotzdem ist man ja immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Tod. Und was macht das mit uns? Tod hat uns unser erstes Baby genommen, bevor wir die Chance hatten, es außer im Ultraschall kennenzulernen. Tod hat mir verwehrt, eine Seite meiner Großeltern überhaupt je kennenzulernen. Die waren gestorben bevor, ja, ich glaube, egal, lange, lange her. So, und dieses Jahr hat der Tod angeklopft bei meiner Mama. Schon wieder. Mit Mitte 60 auf einmal Diagnose Speicheldrüsenkrebs, Endstadium. Das ist die aggressivste Sorte Krebs, die es gibt, nicht operabel, nicht heilbar. Zusätzlich Gottes Reden, ganz klar, er wird kein Heilungswunder schenken. Brauchen wir gar nicht drum beten, er hat einen anderen Weg und anderen Segen vorbereitet auf diesem Weg. Und später werden wir von ihr noch was hören. Von heute auf morgen stand es also wieder in unserem Familienleben. Der Sensemann hat angeklopft, könnte man sagen. Und all die Fragen, die damit einhergehen, waren wieder da und wir ringen damit. Was bringt's, über den Tod nachzudenken, über das Ende, über das, was danach kommt? Und ich hoffe, wir finden ein paar Antworten. Denn es ist ja eine der ganz großen Fragen unserer Existenz, oder? Was kommt danach? Kommt überhaupt irgendwas? Ja, gibt es etwas? Ist das relevant? Und je nachdem, zu welcher Antwort du kommst, hat das vielleicht Auswirkungen auf dein Leben jetzt, hier und heute, oder auch nicht. Und wir treffen ja verschiedenste Menschen und es gibt gefühlt so eine Skala von, da kommt nichts, ist auch alles egal und wir können hier machen und leben und tun, was wir Bock haben, bis hin zu, ach, egal was hier passiert, am Ende sind wir alle glücklich im Himmel und singen Kumbaya oder so, weiß ich nicht. So, ein wunderschöner Ort für alle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Emotionen, welche Gedankengänge es in dir auslöst in diesem Thema. Hast du dir bewusst Gedanken drüber gemacht? Hast du Angst? Bist du voller Freude? Völlig unberührt? So, ja, vielleicht noch jung? Ist noch lange hin? Wer weiß? Wie schaust du auf das Ende deiner Eltern? Vielleicht deiner Geschwister? Deiner Großeltern? Hoffentlich nie deiner Kinder? Am Ende des Tages hat keiner von uns eine Garantie, dass wir auch nur noch einen Atemzug machen. Dass wir in der nächsten Sekunde hier noch sitzen, ihr mir zuhört und nicht redet. Und ist alles schon vorgekommen. Komische Situation. Und ich glaube, daher müssen wir uns diesem Thema stellen, was bringt es sich mit dem Tod auseinanderzusetzen und dem, was danach kommen könnte. Und ich hoffe, ich gebe ein bisschen Anstoß. Egal, ob du Jesus Nachfolger bist und hier sitzt und sagst, hey, Jesus ist mein Herr und König und wir haben schon ein bisschen was gesungen. Markus hat sozusagen gespoilert mit seinen Liedern. Oder ob du sagst, ah, ich weiß noch nicht, so Jesus, Kirche, christlicher Glaube, kein Plan, ich bin noch am Rausfinden. Ich hoffe, diese Predigt gibt dir Anstoß, ein bisschen drüber nachzudenken. Und ich glaube, dass trotz dieser schrecklichen Dimension des Todes, zumindest für den, der an Jesus glaubt, unendlich viel Hoffnung darin ist. Und ich hoffe, auch die können wir ein bisschen entdecken. So, ich hoffe, du hast dich entschieden. Wir fangen an. Im Gebets- und Liederbuch der Bibel, ja, in der Bibliothek Gottes, dem Psalm, finden wir in Kapitel 90 ein Gebet von Mose. So, ich weiß nicht, ob du dich an Mose erinnerst, der große Mann, der das Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, 40 Jahre durch die Wüste musste und dann am Ende nicht mal in das verheißene Land rein durfte. Und er betet ein emotionales Gebet über Gottes Zorn und den Wunsch, dass er sich den Menschen wieder zuwendet. Und dann finden wir in Psalm 90, Vers 12 folgende Bitte. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Eine große Mose, beeindruckende Geschichte, wenn ihr sie lest. Er gibt uns ein Gebet mit, das vielleicht so ganz anders ist, wie die meisten Gebete, die wir sprechen oder hören. Ein Gebet, das die Endlichkeit des Lebens in den Blick nimmt. Es ist nicht für Wohlstand und Gesundheit und das nächste Wunder und ja, oder auch Gott groß macht, sondern das uns einlädt, mit Gott gemeinsam darüber zu reflektieren, dass unsere Existenz auf diesem Planeten irgendwann ein Ende hat. Ein Gebet, das wir nicht unendlich viel Zeit haben. Und an anderen Stellen finden wir immer wieder diese Aussagen. Das Leben ist wie ein Hauch, ein flüchtiger Schatten, ein schnell verwehter Windhauch, ein Dunst. Und ganz zwischendurch bricht das vielleicht auch bei uns im friedlichen Westen, wir haben so lange Frieden wie wahrscheinlich noch nie in Europa, durch. Bei Fehlgeburten, bei schrecklichen Unfällen, wenn wir die Zeitung aufschlagen und die Berichte von Unglücken, Kriegsgebieten sehen, und dann merken wir vielleicht manchmal ganz kurz, unser Leben ist kurz. 60, 70, 80 Jahre, manche ein paar mehr, gell, Dieter? Ich weiß nicht, ob du heute da bist. Aber dann ist es irgendwann vorbei. Und ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, vor uns haben Milliarden Menschen gelebt. Von den meisten wissen wir nicht mal die Namen. Nur von den ganz Bösen und den ganz Guten oder den ganz Mächtigen. Ja, die stehen in unserem Buch dann drin und wir müssen es in der Schule auswendig lernen. Und bis Jesus wiederkommt, werden unzählige weitere Menschen geboren werden und auch deren Leben wird schnell vorbei sein. Und dazwischen stehen irgendwo wir. Schon mal überlegt, warum du genau heute hier in diesem Zeitraum in Deutschland geboren wurdest? Schwierige Fragen, interessante Fragen. Und wir leben in einer Zeit aber, wo wir den Tod, das Ende, ein eventuelles Danach gefühlt sehr an den Rand gedrückt haben. Es gibt so ein paar Subkulturen, die das dann feiern, ja, und wir sind irgendwie fasziniert von den Mexikanern mit ihren Totenköpfen überall und wie schön bunt sie sie gemacht haben. Aber hier in Deutschland ist das irgendwo an den Rand gedrängt, außer vielleicht aus versicherungstechnischer Seite. Ja, da sorgen wir vor. Beerdigungen sind teuer. So, legt ein bisschen was auf die Seite, dann sind eure Kinder glücklich. Wir haben es an den Rand gedrängt. Jugend, Kraft, Schönheit, Erfolg, das sind Dinge, mit denen unsere Magazine und Sendungen voll sind, was wir auf Instagram feiern. Und wir leben manchmal, als ob es keinen Morgen gäbe und als ob es nie ein Ende gibt. Und ganz ehrlich, wer beschäftigt sich denn auch gerne damit, oder? Ich weiß nicht, vielleicht finden wir ein paar, die sagen, oh ja, richtig gutes Thema. Palliativpflege, mega! Ich kann dir die Paragraphen sagen, um was wer zahlt. Der Tod, das Hospiz, Krankheiten mit Todesurteil, Siechtum, all diese Dinge. Wir machen das dann schon, wenn wir müssen, zumindest die meisten. Aber wir merken mit allen Fasern unseres Seins, dass sich da irgendwas dagegen sträubt. Und wir merken, was Paulus den Korinthern schreibt, der letzte Feind ist der Tod. Manchmal sagen wir ja, vor der Ampel sind alle gleich, egal was du fährst. Aber du kannst über die rote Ampel fahren und vielleicht davonkommen. Beim Tod gucken wir alle dem Gleichen ins Auge. Irgendwann ist für uns alle Schluss. Früher oder später. Egal, was du in diesem Leben wirst, was du erreichst, was du erleben wirst, am Ende wartet dieser letzte Feind. Für alle, egal ob du reich bist oder arm, gesund oder krank, alt oder jung, erfolgreich oder auf dem Weg dahin, mit Kindern oder ohne, weit gereist oder nie aus deinem schwäbischen Dorf rauskommen. Ob du in Friedenszeiten gelebt hast oder an der Front stehst. Wenn der Zeitpunkt kommt, dann ist der letzte Feind für alle da. Und Gott verschweigt dieses Thema nicht. Es ist Teil unserer Existenz geworden und wir kennen das nicht anders. Aber die erste gute Botschaft heute ist, das war nicht immer so geplant. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es war anders gedacht. Und deswegen fühlt es sich so unnatürlich an, weil es das ist. Tod ist kein Thema, das Gott, als er diese Welt konstruiert hat, dachte, ah, das bauen wir noch mit ein, das macht alles ein bisschen spannender. Wie so ein Joker. In negativ. Paulus denkt darüber nach in seinem Brief an die Christen in Rom und kommt zu folgender Analyse von Gottes Wirken in 5, Vers 12, im Kapitel 5, Vers 12. Durch einen einzigen, den ersten Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu uns allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wenn du die Mühe machst, die ersten zwei Kapitel zu lesen, in Gottes Bibliothek mit der Geschichte der Menschen, dann wirst du sehen, da gibt es eine perfekte Welt. Da gibt es keinen Tod. Er hat die perfekte Welt geschaffen. Nicht mal die Tiere haben sich gegenseitig gefressen. Es ist kein Blut geflossen. Die Idee von Krankheit, die gab es gar nicht. Da ist niemand gestorben. Da gab es keine Pharmaindustrie, kein Pflegebusiness. Das gab es alles nicht, brauchte keiner. Das war Gottes Idee. Und dann haben die Menschen, Adam und Eva, die ersten zwei, gegen Gott rebelliert. Das konnten sie, weil Gott keine Roboter wollte, sondern freien Willen gegeben hat, dass sie sich frei entscheiden konnte. Er wollte eine Liebesbeziehung zwischen ihm, dem Schöpfer, und ihnen, den Geschöpfen. Er wollte, dass der Mensch in ständiger Anbindung an die Quelle des Lebens, an ihn lebt. Aber der Mensch hat gesagt, wie so kleine Kinder, und wir kennen das alle, und du warst genauso. Du brauchst gar nicht lachen über deine kleinen Kinder. Weiß ich selber besser. Ich will bestimmen, was richtig und was falsch ist. Ich mache die Regeln. Und so ist es zerbrochen. Sie haben das Ziel verfehlt. Sie, und weil wir alle in diesem Sinne ja mit ticken und selber gerne bestimmen würden, wir alle haben das Ziel verfehlt. Die Autoren der Bibel nennen das Sünde. Zielverfehlung. Wir haben uns losgesagt von der Quelle des Lebens und deswegen ist der Tod gekommen. Er war nicht so geplant. Er war der Gegenentwurf zur Quelle des Lebens. So wie es keine Dunkelheit gibt, sondern nur kein Licht. Keine Kälte, sondern nur keine Wärme. So ist der Tod das Gegenteil vom Leben Gottes. Und seitdem stehen wir unter diesem Fluch und wir entdecken an anderen Stellen, dass es die komplette Schöpfung betrifft. Die ganze Welt stöhnt unter diesem Urteil. Aber es war ursprünglich anders gewollt und deswegen ist diese Thematik vielleicht so herausfordernd. Und ich möchte das ganz bewusst ins Gesicht sagen, du bist nicht dafür geschaffen zu sterben. Weißt du das? Du bist nicht gemacht zum Sterben. Du bist gemacht zum Leben. Die Idee für dein Leben war, dass du in Verbindung mit dem Schöpfer für immer lebst. Du bist gar nicht gemacht zum Sterben. Und deswegen fühlt es sich so doof an, darüber nachzudenken. Aber Gott hat eine Zusage gemacht. Ich habe euch nämlich vorhin, für alle, die ihre Bibel nicht dabei haben, ihr habt es noch gar nicht gemerkt, ich habe euch vorhin einen Teil vom Vers unterschlagen. Ha! Der Pastor klaut Verse. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Das ist nämlich das Fazit. Der Tod wird getötet. Es kommt der Tag, an dem der Tod getötet wird. Und eines Tages, so wie er in diese Welt gekommen ist, verspricht Gott, werde ich ihn wieder rausnehmen. Es wird der Tag kommen, an dem es wieder wird wie am Anfang. Wo der Tod keine Rolle spielt. Wo Krankheit kein tödliches Ende hat. Wo es nicht mal mehr Krankheit gibt. Und der Weg, den er dafür nutzt, ist der, dass er selber diesen Weg des Todes geht und stirbt. Er wird in Jesus Christus Mensch. Er lebt das Leben, das wir alle hätten leben sollen. In Anbindung an die Quelle des Lebens, in perfekter Harmonie mit Gott, dem Vater, in Verbundenheit. Und dann gibt er sein Leben freiwillig hin. Und diese Hingabe öffnet den Weg für Menschen wie dich und mich. Jesus räumt sozusagen die Quelle wieder frei für uns und sagt, hey, ich zahle für alle Fehler, alle Scham, alle Schuld, alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Ich nehme es auf mich, ich sterbe dafür, damit du leben kannst. Und jetzt können wir wieder einsteigen. Jesus' engster Freund, der Augenzeuge Johannes, er berichtet, wie Jesus das einmal beschreibt und sagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, und er spricht über sich selber, für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die gute Nachricht. Manchmal haben wir so ein verdrehtes Bild, ja, dann wirst du Christ und dann darfst du das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr und dann sollst du mehr Bibel lesen, mehr beten und häufiger in den Gottesdienst gehen und dann wollen die auch noch dein Geld und deine Zeit und dann sollst du mitarbeiten und alles so schrecklich und Christsein ist halt eine Religion zwischen vielen, wähl dir aus, welche Last am leichtesten ist. Nee. Das, was Gott uns verspricht, ist, hey, glaub an mich, sei mit mir unterwegs, ich stelle diese Verbindung wieder her. Du musst nichts dafür tun, außer dran glauben. Und du wirst ewiges Leben haben und nicht verloren geht. Und geh nicht verloren. Warum denn? Im Hebräerbrief heißt es, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal auf diesem Planeten. Und darauf folgt das Gericht. Die Bibel ist sehr eindeutig und sagt, hey, wenn ihr hier einmal geht, dann wird es eine Abrechnung geben über dein Leben. Dann wird der Gott, der Schöpfer, dich fragen, was hast du damit angestellt? Haben wir eine Beziehung gehabt? Wie standest du zu Jesus Christus? Dann ist egal, welche Karrierestufe du erreicht hast. Zumindest in erster Linie. Wenn du deine Talente vergräbst, ist eine andere Sache. Dann ist egal, wie viel Geld auf deinem Konto ist. Dann ist egal, wie viel Level du geschafft hast. Oder was immer das ist, was dich so oft treibt, was mich so oft treibt. Am Ende ist die entscheidende Frage, habe ich geglaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, für meine Schuld bezahlt hat und ich sein ewiges Leben bekomme und damit weiterleben darf oder nicht? Und Gott wird separieren. Alle, die nicht mit ihm sein wollten in diesem Leben, deren Wunsch wird er respektieren. Das ist richtig bitter. Das ist wie wenn Kinder sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, lieber Papa. Und in Liebe zu ihnen, in der Akzeptanz des freien Willens, lässt man sie gehen. Aber das Herz ist gebrochen. Aber Gott wird es tun. Sie werden dem Gegenspieler Gottes an den Ort folgen, der eigentlich nur für ihn, den Teufel und seine Dämonen gedacht war. Wir reden da über Hölle. Aber alle, die in diesem Leben mit ihm unterwegs sein wollten, die gesagt haben, Jesus, ich glaube, dass du der bist, der du behauptet hast zu sein. Ich glaube, dass wenn ich mit dir unterwegs bin, dass meine Leistung, das, was ich bringen kann, das mein moralische, ja, wie auch immer, dass das alles ein Stück weit egal ist, weil du das perfekte Leben gelebt hast und es mit mir tauscht. Dann dürfen wir bei ihm sein. Die, die hier mit ihm sein wollen, werden für immer mit ihm sein. Aber auf diesem Planeten werden wir sterben. Egal ob Nachfolger von Jesus oder nicht, aber dieses Leben hier, es entscheidet darüber, was danach kommt. Wir als Kirche dürfen dich sozusagen im Namen Gottes einladen. Hey, mach dich auf den Weg. Es gibt nichts, was zu schlimm ist. Es gibt nichts, was passiert ist in deinem Leben, wo Gott sagt, oh ja, das Angebot gilt für alle, aber dich nicht. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, aber wenn ihr wüsstet, was in meinem Leben passiert ist, was ich mache, wenn keiner zuguckt, was ich denke, was niemand mitkriegt, ja, dann ist die Einladung Gottes, du bist trotzdem willkommen am Kreuz. Jesus ist für dich gestorben. Und das, wie du hier entscheidest, entscheidet für die Ewigkeit, für das, was nach dem Tod kommt. Und wenn du heute hier bist und sagst, das möchte ich tun, dann bist du herzlich eingeladen. Nachher entweder zu unserem Gebetsteam am Kreuz oder komm zu mir oder zu deinem Freund, deiner Freundin, die dich mitgeschleift hat und sagt, dass du diese Entscheidung treffen willst. Die Frage ist, was bringt es, darüber nachzudenken, wie das mit dem Tod und dem danach ist? Und die Antwort ist die, hey, unser Leben hier, die Entscheidung bezüglich Jesus, die entscheidet darüber, was nach dem Tod kommt und wie es ist. Und deswegen dürfen wir das machen, darüber nachdenken. Ist der Tod der letzte Feind oder ist er der Schritt in das ewige Leben? Ist er das Letzte, was da passiert und danach ist vielleicht alles vorbei? Oder ich stehe unter dem Urteil Gottes? Oder ist der Tod die Eintrittstür? Ja, ich muss Schönes, Gutes zurücklassen. Und für die, die zurückbleiben, ist es immer dümmer als für die, die gehen. Aber da kommt was. Da kommt was Besseres, was Größeres, was Längeres, was Schöneres. Deswegen dürfen wir mit Mose beten. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Ja, wenn du Nachfolger von Jesus bist, dann ist es gut, diese Perspektive in dein Denken, in deine Theologie, in deinen Alltag mit hineinzubringen. Und dich Dinge zu fragen wie, hey, wenn Gott mich für einen Grund hier hingestellt hat und das Eigentliche danach kommt, was ist denn dieser Grund? Wozu habe ich Talente, Möglichkeiten? Warum bin ich jetzt in Deutschland hier? Wenn mein Leben vorbei wäre morgen, war es das wert, zu leben? Kann ich meinem Schöpfer in die Augen gucken, wenn er mich fragt, dein Geld? Deine Zeit, deine Talente, deine Kirche, deine Kinder, dein Nachbar? Habe ich heute schon eine Perspektive für das Leben danach und wie beeinflusst das meine Einstellung, meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste? Ich bin so froh, dass ich nicht alle Orte dieser Welt sehen muss. Es wäre richtig teuer und bräuchte richtig viel Zeit. Ich bräuchte also mehr Urlaub von euch. Aber ich weiß, da kommt eine Ewigkeit. Ich kann noch ganz viel erleben. Ich muss nicht das dickste Auto fahren. Meine geheime Hoffnung, die ist absolut untheologisch belegt, also bitte nicht, ja, auf Insta posten nachher. Aber ich hoffe ja, dass ich einen Löwen reiten kann im Himmel. Ja, wenn die Viecher nicht mehr beißen und so, ja, dass da einer dabei ist, so ein Aslan, der cool ist und dann kann man mit dem mal durch die Steppe jagen. Ich muss nicht alles erlebt haben. Es entspannt mich. Ich weiß, egal was kommt, es hat nicht das letzte Wort. Egal, selbst wenn ich fahre Motorrad, wenn ich drauf gehe in der Kurve, dann ist das für ganz viele ganz doof. Okay, alles cool, aber das ist nicht das letzte Wort über meinem Leben. Und es ist nicht vorbei für immer. Und ich möchte euch, in der Hoffnung, dass ich das emotional packe, einen kurzen Ausschnitt aus dem Abschiedsvideo von meiner Mama vorspielen. Sie hat sich in ihrer Kirche verabschiedet und das haben sie aufgenommen. Eigentlich war es gedacht als für die Kirche. Und es hat über 111.000 Menschen erreicht auf YouTube. Sie hat sich als Teenie damals bekehrt, weil sie jemand eingeladen hatte. Sie hat 50 Jahre mit Jesus gelebt und nimmt dieser Tage tapfer Abschied. Sie hat vor über einem Jahrzehnt schon mal Brustkrebs besiegt und jetzt eben der nächste Krebs. Und sie verkörpert vielleicht wie niemand anders diese Hoffnung. Und ich, ist nicht das ganze Video, es sind glaube ich 15 Minuten, ihr findet es auf YouTube, wenn ihr nach Sterben mit Ansage sucht. Und ich habe euch einen kleinen Teil rausgeschnitten.
Aber was bedeutet denn Abschied für uns Christen? Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, weil er mit dem Thema Tod fertig geworden ist. Und in dieser Welt gehören Tod und Vergänglichkeit. dazu in jedem Leben. Aber der Unterschied ist, dass wir Christen nicht hoffnungslos sind. In dem Artikel, den ich damals geschrieben habe, habe ich das so ausgedrückt. Da habe ich mehrere Punkte gehabt und der letzte war: Ich bin für die Ewigkeit bestimmt. Ich muss nicht um jeden Preis alles auf dieser Seite der Wirklichkeit erleben. Ich erfahre Gelassenheit in der Hoffnung auf die Zukunft bei Gott und mit Gott. Dort wird jede Träne abgewischt, jede Krankheit besiegt. Ein wunderbares, ein befreites Leben ohne das Krebsgeschwür von Sünde und Tod. Das wartet auf jeden, der mit Jesus unterwegs ist. Wir haben es heute gesungen, wir singen so oft auch an den Sonntagen, dass für uns der Tod nicht die Grenze ist. Und das ist die Wahrheit. Ist der Geist Gottes in euch, sagt der Römerbrief Kapitel 8, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leib wieder lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Und das ist mir so wichtig dieser Tage. Alles ist vergänglich. Pflanzen. Was auch immer. Wir werden nichts festhalten können auf dieser Welt. Das Einzige, was nicht vergänglich ist, ist die Liebe Gottes, die uns in den Arm nimmt und in eine andere Zukunft aufnimmt, wo das alles keine Rolle mehr spielt. Und er hat versprochen, uns nie und niemals im Stich zu lassen. Und deswegen fordert er uns auf, und das gebe ich euch auch weiter für spätere Tage, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Das heißt nicht, dass wir nicht trauern dürfen. Wir dürfen trauern, und eure Trauer zu sehen und zu lesen, ist ein Geschenk an mich. Weil es sagt, dass ich euch was bedeute. Es gibt wirklich Schlimmeres. Wir dürfen trauern, aber mit Hoffnung. Dass Christus auferstanden ist, ist das Ende vom Tod. Es ist der Tod des Todes. Und 1. Korinther 15 sagt uns, wie wichtig der Glaube an die Auferstehung ist, weil wenn wir das nicht glauben, ist alles, was wir glauben, nichtig. Wenn das wahr ist, dann ist die Auferstehung, und dann gehen wir darauf zu. Und wäre es nicht wahr, hätte ich mein ganzes Leben auf Sand gebaut. Aber ich weiß, ich habe auf Fels gebaut, und der Fels trägt, und ich tausche es gegen etwas Besseres ein. Und statt mir könnten wir mal ein anderes Bild noch sehen. Das Mädchen wird aufgefordert, Jesus den Teddy zu geben, den es so liebt. Ich liebe ihn doch, Gott. Und Jesus sagt, trau mir einfach. Ich habe was Besseres für dich. Und jetzt ehrlich mal, möchte irgendjemand von euch, dass ich den kleinen Teddy behalte? Dann würdet ihr es nicht gut mit mir machen. Und vielleicht noch ein anderer Gedanke, der mich bewegt, geradeaus darauf zuzugehen. Ich hoffe, dass viele von euch die Geschichte von König Hiskia kennen. Der war todsterbenskrank und hat mit Gott verhandelt und hat 15 weitere Lebensjahre geschenkt bekommen. Und er hat diese Zeit genutzt, sich von Gott zu entfernen. Und das waren die 15 Jahre definitiv nicht wert. Ich glaube an einen Gott, der Tote auferwecken kann. Ich habe selbst viele Wunder erlebt, auch Heilungswunder, auch krasse Sachen. Ich weiß, dass er könnte. Und ich weiß genauso, dass wir klar gehört haben, in diesem Falle nicht. Also wenn ihr für mich beten wollt, dann, dass der Wille Gottes geschieht. Damit bleibt er souverän, was er sowieso ist. Ein wichtiges Gebet für mich wäre ein gnädiges Ende. Was mir ChatGPT erzählt hat, das lösche ich. Das ist nicht so schön, aber noch ist alles offen. Dass ich schlafen und essen kann, solange es möglich ist. Und dass ich ihn in allem ehre, das wäre mir wichtig.
Und das tut sie. Sie ist im Hospiz. Seit 4 oder 5 Wochen jetzt. Gott schreibt mit dir Geschichte. Pfleger kommen rein und fragen um Privataudienzen, um zu verstehen, woher diese Frau ihre Kraft und ihre Hoffnung nimmt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich glaube, wir Christen, wir brauchen, vielleicht auch wir dürfen nicht in diese verdrängende, depressive Stimmung unserer Gesellschaft einsteigen. Wir brauchen keine Angst vor dem letzten Weg haben. Wir dürfen voller Hoffnung in die Zukunft gucken. Ja, da ist Trauer. Ja, da sind Schmerzen. Da gibt es gnädige Enden und die anderen. Ja, der Tod ist real. Ja, er ist unser letzter Feind. Aber mit Jesus haben wir den Sieger über den Tod an unserer Seite. Haben wir den, der den Unterschied macht, an unserer Seite. Wer ihm vertraut, der darf mit Hoffnung und der Perspektive leben. Weit über den Tod hinaus. Jesus, er ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn du das glaubst, dann hat der letzte Feind des Menschen seinen Schrecken verloren. Und du kannst mit Apostel Paulus geradezu ketzerisch ausrufen. Oh, ich liebe diesen Vers, ich weiß nicht, kennt mich ja inzwischen, ich bin manchmal ein bisschen provokativ, aber ich mag diesen Vers aus 1. Korinther. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Oder ein bisschen moderner übersetzt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Du kannst ihm ins Auge gucken und sagen, ja, auf jetzt. Was Schlimmste, was du machen kannst, mich umbringen. Und dann? Hey, wenn Gott für uns ist, dann kann nichts gegen uns sein. Und selbst der Tod verliert seine Macht. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, bringt es oder nicht? Ich glaube, es bringt es total, weil es ganz, ganz viel verändert. Weil das, wer das wirklich glaubt, wer das nicht nur, ja, wir lesen es halt und wir nicken, wie wir mit vielen Bibelstellen so irgendwie ja drüber springen, sondern wenn du das zum Teil deines Wesens machst, dann ist deine Stärke und eine Hoffnung, eine Kraft drinne, die alles ändert. Und ich kenne die Kämpfe gut, von denen Paulus spricht in diesem nächsten Vers, den ich euch zeigen will. Und an der Stelle vielleicht eine kleine Schimpfe an alle Christen in der westlichen Welt vielleicht. Böse jetzt. Ich glaube, uns fehlt oft diese Sehnsucht, die Paulus hier beschreibt. Gar nicht, dass wir dieses Leben nicht gern haben, dass wir nicht tolle Dinge hier erfahren, dass es nicht schön ist, miteinander unterwegs zu sein, dass es da nicht ganz, ganz viel Tolles gibt, was Gott auch in dieses Leben gelegt hat. Aber diese Kämpfe, diese Spannung, hör selber. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde bin, lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Wie viele von uns würden das unterschreiben? Wie viele von uns stehen in diesen Spannungen? Oder haben wir nicht oft auch vergessen, dass da noch was kommt? Dass das Ziel unseres Glaubens nicht diese Zwischenzeit ist, in der wir an Jesus festhalten und er an uns und man sich so durchringelt und kämpft und irgendwie vorwärts kommt? Was ist der Inhalt deines Lebens? Ist Sterben für dich ein Gewinn, ohne dass du das vielleicht gleich so wie Paulus dich danach sehnen musst? Aber wäre es ein Gewinn? Und für die Zeit bis dahin lebst du ein Leben, das Früchte trägt. Und vielleicht sitzt du hier und findest das alles absolut daneben. Völlig abstrus, emotional, nicht nachvollziehbar und es ist okay. Weil wir merken, genauso wie es nicht natürlich ist, dass wir uns mit dem Thema Tod auseinandersetzen müssen, weil es irgendwo nicht zu unserem Wesen gehört, weil es nicht so gedacht war. Wir leben in dieser, die Bibel nennt das, gefallenen Schöpfung. Und jetzt haben wir diese Gegenreaktion, es ist nicht natürlich, sich auf den Tod zu freuen. Es ist nicht natürlich zu sagen, ja, ich werde sterben. Weißt du was, das Beste kommt noch. Wir haben eine witzige Dynamik. Wir haben den Kindern dann erzählt bei Oma. Oma hat irgendwie versucht zu erklären, dass sie da Krebs jetzt hat. Sie nennt ihn Willi. Der frisst sie von innen auf im Bauchraum. Richtig übel. Und wir haben irgendwie versucht, den Kindern das beizubringen. Und Oma hat diese Perspektive aus der Offenbarung gebracht, hat gesagt, hey, wenn Jesus wiederkommt, dann alle Tränen, aller Tod, alles Leid wird fertig sein. Wir werden in einer Stadt aus Gold, Silber und Edelstein sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Passage kennt. Wir haben das kurz geframed, Oma geht in die Goldstadt. Und die Kinder waren völlig begeistert, oh, Oma geht in die Goldstadt. Und irgendwann hat es bei ihnen geschnackelt. Unsere Fehlgeburt heißt Amata. Und dann war da fast Neid im Raum. Wie, Oma darf jetzt Amata vor uns kennenlernen? Das war richtig süß. Und sie haben das verstanden. Das Schönste kommt noch, die Goldstadt, da, wo wir die Leute wiedersehen, die wir vermissen. Egal, wie es mit Mama ausgeht. Egal, wie wir uns auf diesem Weg fühlen. Egal, wie du dich an deiner Position fühlst. Bitte nimm deine Zweifel, deine Fragen, deine Angst und deine Wut und bring sie Gott. Halt sie ihm hin. Er versteht sie. Er ist der einzige Gott, der selber gestorben ist. Also er ist der einzige Gott. Aber er ist Mensch geworden. Er ist physisch gestorben. Er ist verreckt an diesem Kreuz. Schlimmer, als die meisten von uns sterben werden. Und die meisten Menschen in der Geschichte gestorben sind. Er weiß es. Und vielleicht kannst du heute Nachmittag ein bisschen Zeit nehmen und drüber nachdenken. Hey, was wäre, wenn heute mein letzter Tag wäre? Vielleicht nochmal Versöhnung suchen. Beziehung klären, Unvergebenes loslassen. Vielleicht nochmal neue Prioritäten zu setzen bis zu diesem letzten Tag. Wie investiere ich in Menschen, in Dinge, die bleiben, in Gottes Reich? All diese Fragen, die dann da mitkommen. Habe ich eine Hoffnung? Gott, die Ängste hinzuhalten. Oder vielleicht auch einfach nur zu beten. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Das ist mein Wunsch für dich. Ich schreibe dir nicht vor, was du zu denken hast. Es gibt auch keine einfache emotionale Lösung zu diesen komplexen Themen des Lebens, zu diesen letzten Themen des Lebens. Aber es gibt die Einladung, weise zu werden darüber. Und wenn du Nachfolger von Jesus Christus bist, du dein Leben auf diese Karte, König Jesus, den Sieg über den Tod gesetzt hast, dann möchte ich dir folgenden Vers zum Abschluss zusprechen aus Römer 14, Vers 8. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Hey, was immer passiert in deinem Leben, was immer kommt, du gehörst dem Herrn. Und ich glaube, das bringt's. Sei gesegnet. Amen.